Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir haben uns wieder versammelt. Der Nicola, mein kongenialer Partner und ich. Und heute reden wir wieder über verrückte Geschichten aus dem Fußball. Wie auch immer, wir werden sehen, es ist wieder viel passiert. Und ich bin wieder unsere Eingangsmelodie. Ja. Damit geht's los. Ja, der Nicola stellt immer die berühmte Frage am Anfang.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, lieber Linus, am Anfang frage ich gerne, was ist dir so ein bisschen aufgefallen, das Wochenende, wenn du da die verschiedensten europäischen Ligen verfolgt hast? Was hat dich besonders gefreut? Was hat dich gefrustet? Was erzählst du? Erzähl mal ein bisschen von deinem Wochenende.
Ja, ich habe mich das Wochenende mit vielen Spielen beschäftigt und natürlich hat mich am Freitag die Sache enttäuscht mit dem SC Paderborn, wo ich einen persönlichen Bezug dazu habe. Ich glaube, Schalke hat wieder mal grandios gewonnen, wundertüte Mannschaft. Du kannst mich korrigieren, ich weiss, 2-4, stimmt das?
2-4, genau, Auswärtssieg von Schalke sogar. Trotzdem ist Paderborn noch Erster geblieben, aber ja, hast du vielleicht eine Erklärung, wieso das hätte passieren
können? Also von der Torfolge her war es ja ausgeglichen gewesen bis zur 65. 70. Minute und dann hat Schalke irgendwie den Turbo gezündet. Ich würde mal sagen, Paderborn hat wahrscheinlich ein bisschen drucken und hat ein bisschen hoch gepresst und ist hoch gestanden. Und Schalke hat einfach den Weg vorbeigefunden und hat dann eiskalt eingenetzt. Eigentlich war der Karaman gewesen, ein Stürmer, den wir auch schon kennen, aus der ersten Bundesliga, wo zwei Goal gemacht hat. Und ich denke, er ist der Matchwinner gewesen. Wir kennen ja andere entsprechende Spieler. Wir kennen den Musiala bei Bayern, wir kennen bei Gladbach, wie heißt er nochmal? Der, der bei Heidenheim gespielt hat.
Der Kleindienst.
Der Kleindienst ist ja auch so ein Unterschiedsspieler, der dann plötzlich explodiert, wenn man richtig anspielt. Ja, irgendwie so etwas. Und dann haben sie zuerst eins gefangen und gedacht, das gleichen wir wieder aus, weil es ist ja hin und her gegangen vorher. Und dann haben die nochmal eiskalt sie ausgespielt und ja, keine Ahnung, was mit Schalke los ist. Sie gurken unten rum in der zweiten Bundesliga und haben eigentlich anscheinend doch die Fähigkeiten, gute Spiele abzuliefern. Weil Paderborn ist ja nicht von schlechten Eltern schon länger und jetzt die Saison sind sehr stabil gewesen. Haben erst ein Spiel verloren gehabt von dem als einzige Mannschaft in der zweiten Bundesliga und haben dann jetzt das zweite Spiel verloren gegen Schalke. Ja. Unerwartet.
Ja, das ist eben das, was der Fußball auch schön macht, dass du da nicht einfach die Tabellen anschauen kannst und siehst, dass der Leader gegen relativ ein einfaches Heimspiel hat auf dem Papier und dann auf dem Platz gibt es dann eben die Überraschungen, die möglich sind. Und das macht ja eben der Fußball auch schön.
Genau.
Ja, und vielleicht noch in der anderen Liga ist dir vielleicht da noch etwas aufgefallen?
Ja, ich habe natürlich gehofft, dass Arsenal quasi den Weg findet, den Abstand zu Liverpool zu verkürzen. Mein Lieblingsverein in England, das wissen wir ja schon. Ja, und ich habe natürlich Manchester City noch verfolgt, in ihrem Kampf, um wieder in das Gleichgewicht zu kommen und wieder besser zu spielen. Und ja.
Ist immer noch ein Kampf, oder? Weil es ist 2-2 geworden gegen Crystal Palace.
Genau, und zwar eben, sie ist schon übertitelt worden mit, wie sagt man so schön, Abstiegskandidat ist Crystal Palace angeblich. Ich sehe das nicht so, Crystal Palace ist irgendwie, ja, Mittelfeld, aber eben andere sagen, die sind eigentlich zum Abstieg verdammt oder nach dem Abstieg. Aber man wird sehen wieder, wie das läuft. Nach der Weihnachtspause wissen wir mehr, in England wieder gespielt. in der, an der Viertig und dann sehen wir Anfang Januar, wo der Weg hinführt von Crystal Palace und auch von Manchester City.
Und auch von Manchester United, weil das ist das Resultat, wo mich am meisten in England überrascht hat, wenn ich gesehen habe, Manchester United, das Spiel gegen Nottingham Forest, 2-3, Schlussresultat, also Auswärtssieg von Nottingham Forest. Und ich habe mir da die Zusammenfassung angeschaut von dem Spiel und sind mir doch ein paar Sachen aufgefallen. Als erstes mal der Goalie von Manchester United, der Onana, der ja von Inter gekommen ist, für viel Geld, sage ich mal. Und der hat jetzt also...
Onana? Du meinst den Goalie, ja?
Ja, der Goalie, ja.
Es gibt ja noch der andere berühmte Onana, oder? Der belgische Mittelfeldspieler.
Ja, ja, aber ich meine jetzt der von Manchester United, der zwischen den Pfosten steht. Und wo wirklich auch etwas gemacht hat, wo man nicht alle Tage sieht. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, für die, die es nicht gesehen haben. Da kommt also ein Schuss von 20 Meter, 25 Meter vielleicht sogar. Er hat eine klare Sicht. Der Ball kommt auf ihn zu, hat aber einen gewissen Drall. Von ihm aus gesehen nach links, aber also nicht so extrem. Und trotzdem hechtet er aber auf die rechte Seite und sieht dann relativ alt aus, wo dann der Ball einschlägt, also an ihm am Fuß eigentlich vorbeifliegt und so einschlägt, also er hätte, wenn schon, müsste er ja gegen die Führer hechten, der Ball kommt ja zentral, also es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie nach rechts zu hechten, wenn der Ball zentral kommt und sogar links dran hat. Und das ist aber nicht das Einzige, was ihm im Spiel nicht gelungen ist, er hat auch sonst ein paar krasse Abspielfehler gehabt im Spielaufbau und er ist ein absoluter Unsicherheitsfaktor bei Manchester United und darum sind sie im Moment auf dem 13. Rang. Natürlich krass hinter den Erwartungen. Und hast du das auch gesehen, das Goal, Linus?
Nein, ich habe es leider nicht gesehen. Mir ist nur berichtet worden davon. Ich glaube, du hast mich noch darauf hingewiesen und ich habe das falsche Video geschaut.
Ich glaube nicht.
Doch, nein, ich habe dann vergessen, den zu schauen. Du hast mich darauf hingewiesen, aber ich habe dann irgendwie nicht mehr Gelegenheit gehabt, das zu bestaunen. Wie der Lapsus, oder? Du würdest es Lapsus bezeichnen, oder?
Ja, also absolut unverständlich.
Aber die Niederlage hat er sich auch verschuldet durch die Reaktion, oder wie?
Ja, aber man muss sagen, wenn es am Schluss 3-2 wird. Also ist,
aber wann ist das passiert? Ist das mit dem Trainer
am Schluss? Das war das zweite Goal. Das war das zweite Goal. Der Ausgleich.
Mhm.
Ja, auf jeden Fall.
Also hätte es mal den eigenen Füßen gehabt, da eigentlich das abzuwenden, theoretisch.
Ja, also ich meine, wenn man nur schon die Spieler anschaut, die Menu hat und die Spieler, die Nottingham Forest hat, also am Schluss hat Nottingham mit einem Goal von Chris Wood 3-2 gewonnen. Also muss das fast 2-2 gewesen sein. Das Goal, das ich jetzt vorher erzählt habe von Monana, wo er so komisch reinlässt. Ja, und eben, es ist ja noch nicht so lange her, dass der Amorim ja bei ManU übernommen hat, vom Ten Hag.
Von welchem Verein ist der Amorim gekommen? Von Sporting, oder?
Ja, ich glaube es, ja.
Nicht von Benfica, sondern Sporting,
glaube ich. Portugal.
Genau, und hat ja Sporting wieder an die Spitze geführt, oder?
Aber eben, ManU kann noch nicht zufrieden sein, wie es läuft.
Also du beobachtest ManU ja ganz genau, oder?
Ja.
Woran liegt das bei denen eigentlich? Also ich meine, kommen neue Trainer, machen sie die gleichen Fehler oder machen sie jetzt neue Fehler?
Ja, ich finde einfach, bei ManU, es hat schon damals angefangen, wo man den Ronaldo zurückgeholt hat. Ich finde auch, sie haben total den falschen Captain mit dem Fernandes, oder wie man den so richtig ausspricht. Ich sage jetzt
der
mal
Fernandes. Der Bruno.
Genau, Fernandes. Ja, der spielt, ist sicher ein guter Spieler, sehr ein guter Spieler, aber irgendwie passt das mit ManU nicht so richtig, also sie haben keine richtige Mannschaft. Sie haben jetzt so den Maguire, letzter Zeit, ich weiß gar nicht, ob der noch immer noch bei ManU ist, auf jeden Fall, der ist nicht in der Startelf gewesen und trotzdem, sie machen mega viele Fehler hinten, also es ist einfach überhaupt nicht irgendwie systematisch oder vielleicht schafft ja da Amorim das daran, dass das besser wird. Im Moment schon seit 2 Jahren, würde ich sagen, ist ManU ja ein bisschen am Kampf. Ist auch ein Kampf gewesen mit dem holländischen Trainer, den sie ja jetzt ausgewechselt haben. Also zufrieden sind sie mit ihm auch nicht gewesen. Also die sind jetzt mittlerweile von anderen Vereinen, ich sage jetzt mal wie Brighton oder ja, wenn du 13. Stelle bist, dann hast du viele Vereine, die besser arbeiten als du, wo sicher viel, viel weniger investiert haben.
Also, ich mag mich noch erinnern, dass sie zwischendurch letzte Saison noch ein bisschen eine konstruktive Phase hatten. Man United, wo ich das Gefühl hatte, dass sie irgendwie jetzt etwas besser machen. Und ich habe immer nur einen Namen im Kopf, wenn ich an Man U denke. Nicht Bruno Fernandes, sondern, und das ist jetzt vielleicht etwas Überraschendes für dich, vielleicht auch nicht. Der Spieler ist jetzt weg, der mich immer positiv überrascht hat. Der heißt McTominay, ein schottischer Nationalspieler. Und ich habe gerade vorher in der Statistik nachgeschaut, weil es mich interessiert hat. Der hat jetzt 12 Spiele in der Serie A gemacht und hat 3 Goal und eine Vorlage gemacht. Hat sich dort als Leistungsträger scheinbar integriert, relativ schnell. Und bei Man U hat der für mich einmal gelernt, das Gefühl, McTominay hinten, McTominay vorne, der ist ja Box-to-Box-Player, oder? Der McTominay.
Ja.
Und also, dort habe ich das Gefühl gehabt, auch bei den Spielen, die sie gemacht haben, was haben sie gespielt letzte Saison international? Europa League oder irgendetwas?
Man U?
Ja.
Weiß schon gar nicht mehr. Wahrscheinlich schon Europa League.
Ja, eben, und mir ist er positiv in Erinnerung geblieben und eben bei Napoli spielt er auch grandios scheinbar. Ja,
sie sind zufrieden mit ihm. Mhm. Sie sind ja bis zu dem Wochenende auf dem ersten Platz gewesen, jetzt seit dem Wochenende nicht mehr, nach dem 1-0 gegen Lazio Rom, also der Heimniederlage. Aber er ist sicher auch ein auffälliger Spieler, so wie man von der Presse auch ein bisschen vernimmt, ist man mit ihm sehr zufrieden in Neapel. Und der Conte hat ihn ja unbedingt wollen. Er kennt ja Premier League gut, der Conte. Und wenn er sich für den Spieler entschieden hat, dann heisst das etwas und gibt ihr eigentlich recht, dass er sicher ein guter Spieler ist.
Also, wo ich drauf raus will, ist, wieso holt man einen Amorim und tut nicht ein paar Spieler kaltstellen? Will ich sagen, es ist ein mannschaftliches Problem und zwar schon länger scheinbar. Aber wenn du ja gute Spieler hast, wie einen McTominay oder vielleicht andere, vielleicht kannst du es ja, kannst du eine Mannschaft ergänzen mit Spielern, die dann quasi wie übernehmen, die Stammspieler werden und die anderen verdrängen. Und zwar holst du die Spieler mit dem Argument, dass ja, nicht nur zwei Spieler hast dann, wo ein Positionsspieler holst, einfach nur einen dritten dazu, setzt noch einen drauf und der verdrängt dann die anderen beiden. Also, da könntest du eigentlich so über die Spielerseite, könntest du quasi wie einander Impuls setzen. Wieso man Trainer?
Ja, gut, ist ja nicht ausgeschlossen, dass das noch passieren wird. Ich meine, es macht ja jetzt ja keinen Sinn, wenn du einen neuen Trainer installierst, dass du die Spieler jetzt sofort wegschickst. Ich meine, die musst du dann trotzdem zahlen. Also von dem her macht es ja Sinn, dass man den Spielern, die jetzt da sind, nochmal die Chance gibt, zum Mitziehen. Und dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass spätestens, also im Januar vielleicht etwas justiert wird mit Transfer, wo man ja im Januar machen kann. Und spätestens dann im Sommer, dass dann das grosse Ausmisten vom Amorim stattfinden wird.
Ja, aber dann müssen sie ja jetzt, jetzt die Transfers schon machen.
Ja, jetzt schon vorbereiten, ja.
Ja, oder auch schon realisieren.
Ja, kannst du ja nicht. Kannst du erst im Januar.
Ja, ja, schon, aber du hast jetzt einen neuen Trainer.
Ja.
Und dann holst du vielleicht noch Spieler dazu, die den Trainer gut findet oder wo du denkst, passen
ja, zu dem. Ja, den Trainer gut finde. Ich nehme an, der wird dann sagen, die 3-4 mit denen kann ich mir nicht vorstellen. Also wird man die probieren zu verkaufen. Und ich habe ja das Gefühl, bei Manu spielt das Geld nicht so eine Rolle wie an anderen Orten. Also Geld ist da, so wie es aussieht.
Eben, also könntest du es ja machen.
Wird man dann sicher langfristig ein Team aufbauen, das nach dem Gusto vom Amorim ist?
Ja, aber das ist ja nicht, wie soll ich sagen, ist das Ziel, dass nachher der Amorim 4 Spieler aus Portugal holt, weil er vielleicht gut kennt und mit denen gut zusammenarbeiten kann? Hast du dann vielleicht doch wieder ein anderes Ungleichgewicht in dieser Mannschaft drin? Wir wissen ja, wovon wir reden. Wir wollen jetzt nicht allzu privat, persönlich werden. Wir haben ja so etwas auch schon erlebt, zusammen in einem Verein. Aber Wir werden natürlich nicht darüber reden, welcher Verein das es ist und was das für Auswirkungen gehabt hat. Aber weißt du, was ich meine? Also, das ist rein vom.
Das ist ja jetzt auch mit dem Rausschmiss vom Den Haag so, dass ja da Spieler da sind, die er ja hat wollen. Und jetzt vielleicht der neue Trainer nicht passen. Also, das Problem wirst du immer haben. Weil ja bei ManU keine Kontinuität ist. Also von dem her, die drehen sich im Kreis schon seit Jahren. Sie gehören ja schon seit Jahren nicht mehr da zu den Top 3, 4 in England. Und das hat sicher auch mit dem zu tun, dass ja keine Kontinuität da ist. Und dass man eben das Geld halt dann so verbratet, durch die vielen Wechsel, die man hat und Spieler, die man dann nicht mehr will, die man eben vor 3 Jahren unbedingt hat wählen und für ganz viel Geld geholt hat. Aber von dem her rechne ich nicht damit, dass ManU in der nächsten Zeit schon wieder ein Top-Club wird. Aber die arbeiten sicher dran, aber so schnell geht das halt nicht. So, wenn du halt so Fehler machst in der Transferpolitik und eben in der Trainerverpflichtung immer wieder etwas Neues anfängst, das kostet sehr viel Zeit und Geld, oder? Bist du da einverstanden?
Ja, da bin ich definitiv einverstanden. Ich bin es einfach traurig, dass will ich dann einfach immer die Spieler können quasi geneigt dazu sein, keine Leistung zu zeigen, um wieder den nächsten Trainer weg zu mobben quasi, oder? Also du weißt, was ich damit andeuten will. Aber ich glaube, wir haben jetzt sehr viel Zeit mit Manchester United verbracht, oder? Also wir haben ja, glaube ich, noch andere Schwerpunkte, aber ich glaube, für Manchester United könnte man einen halben Abend reden und was sie falsch machen.
Ja, richtig. Also ich würde eigentlich gerne noch über die zwei Zürcher Clubs mit dir reden.
Das ist ein Thema, worauf ich mittlerweile gar keine Lust mehr habe, weil beide einfach gerade in einer Krise sind und man nicht genau versteht, warum gewisse Sachen so laufen, wie sie laufen. Also wirklich beide Zürcher Vereine.
Da gebe ich dir recht. Ich habe nämlich jetzt gerade mal die Formtabelle. Ich habe jetzt extra mal sozusagen die Oral-Tabelle aufgerufen. Also das heisst, die letzten 3 Spiele.
Die Oral-Tabelle, da denke ich immer an andere Sachen, aber ja. Nicht spannend drüber.
Ja, ich habe nicht gewusst, dass es für das auch eine Tabelle gibt, aber auf jeden Fall hat GC ja 3x 1-1 gespielt. Mhm. Aber Zürich noch schlechter. Zürich hat in den letzten 3 Spielen 1 Punkt geholt. Also Zürich ist eigentlich Letzte. In der Formtabelle können wir sie auch nennen, wenn dir das besser gefällt. Formtabelle von der letzten.
Also Liga, in der Liga Formtabelle.
Ja, nur Liga, genau, ist ja noch Pokalspiel gewesen, wo wir jetzt aber weglösen. Also GC ist ja an 8. Stelle, dann kommt Yverdon, Winterthur, St. Gallen, ist dann hinter GC und dann an letzter Stelle FC Zürich, wenn man einfach die letzten 3 Spiele anschaut. Das heisst, also beide Zürcher Clubs stecken in einem Tief, auf jeden Fall. Mhm. GC würde ich sogar sagen, in einer Krise am letzten Platz. Und du bist auch im Stadion gewesen, in der Zwischenzeit, wo der Oral da ist. Ist dir irgendetwas aufgefallen, dass das besser ist als vorher mit dem Schalibaum?
Also, sehr schwieriges Thema. Ich finde, sie spielen sehr ballsicher. Sie spielen überlegt. Sie spielen einfach zu langsam und dann haben sie noch ein weiteres Problem. Sie haben junge Stürmer vorne drin. Und sie schaffen es manchmal wirklich sehr gute Spielzeuge zu machen. Man muss wirklich sagen, also es liegt nicht daran, wie sie spielen, sondern vorne machen die einfach die Goal nicht. Aber das ist ja beim Schellibaum das Gleiche gewesen. Ich habe das Gefühl, sie spielen defensiv ein bisschen vorsichtiger, irgendwie ein bisschen solider. Aber das kann vielleicht auch im Formstand von der Defensivabteilung liegen, dass die jetzt ein bisschen besser spielen. Also, das weiß ich nie so richtig. Also, es sieht gut aus, aber mehr kann ich nicht sagen. Aber wenn du dann ein Spiel absolvierst, wie gegen Yverdon wieder, wo dann so gut wie gar nichts oder wenig läuft und du durch Dummheiten oder Ausgleich kassierst, wo du eigentlich spielen müsstest, 2 oder 3-0 gewinnen, dann fällt dir nichts mehr ein. Und es sind 23-23, nicht 2023, sondern es sind 23-23, also 2023 Zuschauer im Hartumrei. Entschuldigung, ich habe schon Verwirrung im letzten Grund gesehen. Und das ist die absolut tiefste Zuschauerzahl. Und ich glaube, sie haben sie sogar gefälscht. Ja. Ich sage, es sind sogar weniger dort gewesen, sagen alle. Und dann musst du schon fragen. Gut, es sind viele wegen wirklich hundsmiserablen Wetter nicht gegangen, aber irgendwie so Hardcore-Fußballfans gehen trotzdem und dann hast du trotzdem 3.500, oder? Also irgendetwas ist da schiefgelaufen. Und ich sage, die, die regelmäßig gegangen sind, ich sage mal so 1000 Zuschauer, die gekommen wären, die sind wahrscheinlich einfach gedacht, okay, heute ist verkaufsoffener Sonntag oder so oder was, oder Samstag. Und sind einfach nicht gekommen, weil es einfach total beschissenes Wetter war. Aber natürlich hat man keine Lust, an ein Spiel zu gehen und man müsste eigentlich gewinnen, weil der Gegner noch schwächer ist als man selber. Und man macht trotzdem noch in den letzten 10 Minuten kriegt man noch den Ausgleich.
Ja, du sagst zwar eben, der Gegner ist schlechter, aber wenn du da mal anschaust, durch das, was man jetzt eben gegen Iver hier nicht gewonnen hat, sind es also 5 Punkte, wo man Rückstand hat.
Gut, man hat ja die Formkurve kennt vom Gegner, oder? Von dem Spiel, wo der Gegner absolviert hat. Und dort hat man gesehen, dass sie mega Mühe haben. Also man hat damit gerechnet, dass man dort eigentlich die 3 Punkte holt.
Ja, weil eben, sie müssen langsam aufpassen, dass es dann nicht ein Gap gibt, wo man fast nicht mehr aufholen kann.
Ja, gut, das ist jetzt wirklich noch in Schlagweite, also da muss man keine Angst haben. Ich also, sage, Iverdon ist der Absteiger.
Iverdon hat 16 im Moment, Winterthur 13 und GC 12.
Ja, aber das ist überwindbar. Es ist also ein Sieg, anderthalb Sieg, keine Ahnung, ein Sieg, 2 Unentschieden und dann bist du wieder dran, oder? Also das ist jetzt nichts weltbewegend.
Für das müsstest du dann eben gewinnen, oder? Und eben nicht nur immer Unentschieden spielen. Mit Unentschieden kommst du einfach nicht so weit. Das wollte ich auch sagen. Aber genau. Mir ist schon ein bisschen aufgefallen, also seit der Ural da ist, dass wenigstens Engagement von außen her, das er reinbringt, also bringt haucht ein bisschen Leben in die Mannschaft rein und eben GC spielt sich viele Chancen raus. Und das macht sicher Hoffnung, dass sie eine Kurve kriegen können.
Also alle Experten tun das ja bestätigen, oder? Also die sagen, expected goal rate, also statistisch und alles und wie sie spielen und so, eigentlich sind sie völlig, wie sagen wir so schön,
underperformen.
Ja, die sind einfach unter dem, was eigentlich könnte dabei rausschauen.
Ja, ja, da bin ich bei dir und auch eben, wie gesagt, mit Unentschieden kommst du nicht so weit. Die Bilanz ist bis jetzt sicher noch nicht zufriedenstellend, seit der Oral da ist. Aber Hoffnung ist da, dass GC das noch hinkriegt. Wäre ja schade, wenn GC absteigt und das Zürcher Derby dann nicht mehr stattfindet. Der Druck nur schon wegen dem GC den Daumen, dass sie da oben bleiben.
Ja, also eben, dass beide gleichzeitig miteinander absteigen, ist relativ unwahrscheinlich, oder? Das wissen wir ja.
Das stimmt. Also Zürich hat ja von dem her auch noch ein bisschen das Polster, weil sie gut angefangen haben. Sie sind ja immer noch im Mittelfeld. Da sehe ich da die Gefahr nicht, aber ich sehe schon Gefahr, dass Zürich einfach ins Mittelfeld, in die Anonymität verschwindet und keine Rolle mehr um den Meistertitel spielen wird, wie man vielleicht am Anfang ein bisschen das Gefühl gehabt hat. Eben, wie gesagt, die letzten paar Spielrunden hat da nicht viel rausgeholt.
Also, wir haben jetzt England gehört, wir haben die Schweiz gehört, Deutschland haben wir noch nicht angesprochen und Italien auch noch nicht.
Ja, da würde ich mal sagen, ja, Deutschland, hast du ja immer auch ein bisschen Auge drauf. Was hat es da gegeben in Deutschland? Überraschungen? Glaube nicht unbedingt, oder?
Nein, also
Bayern souverän oder 4-2 die Hai.
Ja, Bayern hat wirklich auch wieder eine sehr gute Leistung gezeigt. Also die sind in Form, bei denen läuft es. Und Heidenheim hat nicht hoch von einer Chance gehabt, wirklich. Sind, glaube ich, ein bisschen fahrlässig geworden, da die Bayern am Schluss. Sie haben denen ein bisschen viel Platz gegeben zum Entfalten. Deswegen haben die überhaupt Gegengol bekommen. Aber es hätte auch ganz anders können laufen. Also, wenn es konsequenter gewesen wäre, da im Verteidigungsverhalten, hätte Heidenheim kein einziges Goal gemacht. Okay, muss ich einfach so festhalten.
Das ist ja immer noch die Überraschungsmannschaft aus Frankfurt an zweiter Stelle. Leverkusen mit dem Sieg 2-1 gegen St. Pauli ist jetzt an dritter Stelle aufgeklettert. Und dann kommt überraschenderweise, sage ich jetzt einmal, an vierter Stelle RB Leipzig. Und trotzdem hat man ja das Gefühl, dass der Rose, haben wir ja letzte Woche auch schon ein bisschen angesprochen, immer noch nicht fest im Sattel sitzt.
Das kannst du sprichwörtlich so sagen. Also wenn man jetzt hört, was da alles im Hintergrund an Getratsche läuft, oder, dann gibt es Leute, die anscheinend nicht wollen, dass der Rose dort weiter Trainer ist, obwohl ich seinen Einfluss auf das schlechte Spiel von Leipzig so ein bisschen will abstreiten. Also ich sage, das hat nichts mit dem Rose zu tun, sondern Leipzig ist ja ein Verein, wo auch über die letzten Jahre, ich habe immer das Gefühl gehabt, die legen Wert auf Struktur, auf Spielkultur, auf Pressing, auf schnelles Umschalten und so weiter. Du weißt, all die Begünstigungsfaktoren, dass man eigentlich erfolgreich Fußball kann spielen, also im heutigen Fußball. Und sie haben es durchgezogen, aber ich glaube, sie hatten noch nie so eine grosse Verletzungssituation gehabt wie jetzt. Also ich kann das Gefühl, wenn ich das Team anschaue, da fehlen einfach wichtige Leute drin. Und es könnte sein, dass einfach die Achse, wenn sie die haben, dass sie dann einfach wie zwei Klassen besser noch spielen können oder eben dann den Gegner können überfallen mit so Konter oder eben mit so schnellen Vorstößen. Und das machen sie überhaupt nicht. Also sie haben nur vorne zwei, wie soll ich sagen, so Beschleunigungsmotoren. Also sie haben Openda, der Lois Openda, der belgische Nationalspieler, und dann haben sie noch, wie heißt der, Šeško.
Ja.
Die beiden, hast du das Gefühl, also die haben mega Dynamik, und wenn die angespielt werden, das kommt mir manchmal vor, und da schlage ich schon den Bogen zu Italien, zu Atalanta Bergamo können wir ja noch auch noch dazu wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich ja schon.
Eben. Genau.
Wieder in Italien.
Der Openda ist so wie der Lookman irgendwie von der Art und Weise. Und ich habe auch das Gefühl, sie haben den Openda gecastet als Nachfolger vom Lookman.
Ah, okay. Interessante.
Du weißt nicht, wo die beiden spielen, auf dem linken Flügel.
Ja.
Ja, also es ist so. Das sind so wie zwei, ja, 1:1 kannst du die fast austauschen. Also könntest du wahrscheinlich da so mal einen Spielertausch machen zwischen den beiden Vereinen und dann schauen.
Du wirst fast nicht merken.
Also das ist jetzt etwas, wo du wahrscheinlich noch gar nicht drüber nachgedacht hast, oder?
Nein, ehrlich gesagt nicht, nein, aber es hat ein bisschen etwas. Aber ich habe das Gefühl, dort, wo ja der Lookman bei Leipzig war, der ist ja bei weitem nicht so populär und gut drauf gewesen wie im Moment, weil im Moment ist er ja brutal.
Ich kann dir sagen, warum. Also ich vermute, warum.
Erzähl.
Sie haben einen anderen Stürmer gehabt, der ihm Joe gestohlen hat. So einen wirbeligen Franzosen mit so Rastalöckli auf dem Kopf.
Den Kunku.
Den Kunku, ja, genau. Ja. Und der Kunku ist ja jetzt noch mit anders. Und der Kunku kommt dort gar nicht so geltig. Aber das und der Lookman ist dort weg. Und bei Atalanta ist er einfach... Der hat seinen Platz, seinen Raum dort auf dem linken Flügel. Der hat so viel Platz, die macht das so clever, spielt der so clever frei und er tut sich so clever anbieten, lässt sich zurückfallen. Der hat ja immer Anlauf, wenn er auf Verteidigung geht. Oder hat den Raum vorne bis zur Grundlinie.
Und vor allem, was ihn eben auszeichnet, er schießt nachher immer.
Eben, und das Goal ist dramatisch. Das reden wir gerade nachher noch. Das Goal, das er geschossen hat, hey, ist eines von meinen Traumtoren gewesen. Ist der Ausgleich.
Was meinst du?
Der Ausgleich gegen Real.
Ja, richtig. Ja. Genau, das ist ein Klassiker von ihm. Das Goal habe ich schon das
hey, aber so wie ein Strich im Fall, genau neben dem Pfosten eingeschlagen, am linken. Das ist unglaublich.
Ja. Das gleiche Goal hat er diese Saison schon gegen Fiorentina gemacht, als ich im Stadion war. Da hast genau, ich weiß noch genau, da hast du gedacht, tschüss, und er macht genau da die, ich sage jetzt mal, die, er läuft auf den Verteidiger zu, wackelt zwei, dreimal links und rechts und dann schießt er flach in die Ecke oben. Gestern ja durch Bein vom Verteidiger, aber das ist hast du völlig recht, das ist ein klassisches Goal vom Lookman, wo er nebst dem anderen Stärken, die er hat, ist das eine absolute Stärke von ihm, eben, dass er dann immer den Schuss sucht.
Also bevor wir jetzt über Spiel Atalanta gegen Real reden und bevor wir über das andere tolle Spiel von Atalanta gegen
Milan.
Ich gegen Milan reden, gehen wir nochmal zurück zur Bundesliga, schlagen wir nochmal den Bogen zurück und schließen das noch ab. Ich muss noch einen Einschub machen, ganz wichtig. Ich habe natürlich Spiele in der Zusammenfassung gesehen zwischen Kiel und Leipzig. Und ich muss sagen, Leipzig war ultra schlecht. Ultra schlecht. Und sie haben 2-0 gewonnen. Aber das ist nur, weil sie einfach ein Penalty geschenkt bekommen haben. Also das Thema haben wir, glaube ich, dann bei Atalanta dann auch nochmal. Und sie haben eine Einzelleistung vom Šeško, 1-0 und nach einem geschenkten Penalty, gewinnen die 2-0 und die armen Kieler haben irgendwie 3 Chancen, wo sie Goal machen könnten. Und sie tun sie einfach kläglich versemmeln, schaffen es nicht. Und dann geht Leipzig, wir sind ja jetzt schon dieser Woche nach dem ersten Europacup-Abend, oder? Spielt das Spiel gegen Villa. Nein, nicht gegen Villa. Gegen wen hat es gespielt?
Gegen Villa.
Ah, gegen Aston Villa, doch. Bei Villa oder die Hai? Ich weiß gar nicht.
Die Hai
und es ist einfach eine Fortsetzung von dem, was sie gegen Kiel abgeliefert haben. Außer dass sie einfach eine viel größere Widerstandskraft gezeigt haben. Dort haben sie sich gewehrt. Und gegen Kiel haben sie natürlich, wir können im zweiten, dritten Gang spielen, statt bis im fünften aufschalten. Also, um das mal so auf Autologik,
Automobilistenlogik. Für dessen Villa und von dem her hat es dann mit der Leistung, wenn das die gleich war wie ungefähr am Wochenende, dann hat natürlich da für die Champions League niemals gelangt. Und so erklärt sich dann auch der 3-2-Auswärtssieg von Aston Villa bei RB Leipzig.
Obwohl Aston Villa hat auch nicht super toll gespielt. Weißt, die Stürmer haben einfach draufgehebt und getroffen, fertig. Also, weißt, Aston Villa ist auch nicht super gewesen. Oli Watkins haben es in der Pause vom Platz genommen.
Ja.
Also ja, eben.
Das heisst, die Krise bei RB Leipzig geht weiter, obwohl sie eben Vierter sind. Aber so wie es aussieht, der Verein ist unzufrieden, es wird schon gemunkelt. Und es könnte sein, dass der Rose vielleicht einer der nächsten Trainer ist, der geschasst wird. Hast du eigentlich damit ein bisschen sagen?
Ja, meine Frage war ja vorher schon, habe ich mich noch zurückgehebt auf die Zunge gebissen. Wie lange hält der Rose noch durch, beziehungsweise wie stark stärkt ihn die Mannschaft, oder? Also, ich glaube, nur die Mannschaft kann ihn retten, dass sie zeigt, dass sie eigentlich hinter ihm steht. Und wir haben das letzte Mal, glaube ich, schon, habe ich das ja schon so schön erwähnt, dass der Openda explizit gesagt hat, wie toll der Trainer ist.
Das stimmt, das hast du gesagt. Und das ist auch super, sage ich jetzt mal, dass der Rose und die Mannschaft hinter sich hat. An den Interviews, sage ich jetzt einmal. Aber wenn natürlich auf dem Platz ein Vereinsbosse da nicht das Gleiche erkennen könnt, also quasi die Lippenbekenntnisse auch nicht auf dem Rasen zu sehen sind, dann wird es früher oder später dann halt nicht mehr lange. Und dann wird man. Vielleicht wartet man ja auf den Klopp. Will man das nicht entscheiden, bevor das der Klopp am 1. Januar bei Leipzig anfängt. Das könnte durchaus sein, dass man ihn entweder abwartet oder wenn man etwas vorher würde entscheiden, würde man ja ihn sicher konsultieren.
Ja, also ob das jetzt mit Klopp wirklich zu tun hat, also Klopp ist auch nicht Gott, oder? Also das heisst, oder Papst, also man wartet ja nicht auf den Papst, um den Bischof zu entlassen, oder? Doch, es stimmt natürlich. Also von der Logik her ist es ja so in der katholischen Kirche und Red Bull ist ja vielleicht irgendwie eine Organisation, die ähnlich funktioniert.
Ja, ich sage mal, es wäre ein bisschen komisch,
dass ja nichts entschieden wird, bevor der Papst
zumindest
in den Service geht.
Also ich glaube, bei so einer wichtigen Entscheidung und bei der Wichtigkeit auch vom Klub seiner Position ab dem 1. Januar wäre es ja komisch, wenn er da nicht involviert wäre in so einer wichtigen Entscheidung. Also von dem her erwarte ich schon, dass man mit ihm auch darüber redet und sich anhört, was der Klub über seinen, ich glaube, soviel ich weiß, Freund Rose denkt. Und vielleicht
aber der Rose hat ja noch den Minzlav, der jetzt nicht mehr dort ist, der jetzt ja so eine globale strategische Position auch eingenommen hat bei Red Bull. Das wirft vielleicht schon einen Schatten zurück. Er war ja der, der immer toll über ihn geredet hat. Ich glaube, der steht hinter ihm. Der ist jetzt zwar auf eine andere Position in dem Sportding da, Konglomerat, Sportsponsoring und Betriebskonglomerat Red Bull, ist der ja in einer anderen, eben höherer Tätigkeit, aber vielleicht wirkt das noch ein bisschen zurück und schützt der Rose. Ich weiß es ja nicht, aber. Also, er scheint ja Fürsprecher zu haben, er ist ein echter Leipziger. Also, er hat einfach, er hat Merkmale, wo er, und auch, wie soll ich sagen, Unterstützung quasi, wahrscheinlich auch vom Publikum. Ich habe noch nie gehört, dass jemand Rose rausgeschrien hat in Leipzig.
Richtig, und ich glaube, genau wegen dem ist man jetzt ja probieren, den Turnaround trotzdem zu schaffen mit ihm. Das ist, glaube ich, im Moment immer noch das Ziel. Und wäre das nicht alles so gegeben, wie du das jetzt beschrieben hast, hätte man vielleicht schon lange einen anderen Trainer installiert. Also von dem her, er ist mir persönlich sympathisch, der Marco Rose, und von dem her hoffe ich, dass er mit Leipzig Kurve kriegt und vielleicht dann eben im neuen Jahr wieder bessere Resultate und auch bessere Spielweise von Leipzig anbringt, damit er dann quasi sich wieder nach vorne kann schaffen, damit es auch in der Bundesliga wieder ein bisschen spannender wird, weil man kann ja schon sagen, dass es schön ist, dass Frankfurt an zweiter Stelle ist, aber ganz ehrlich, das ist für mich eine künstliche Spannung. Man weiß schon, dass
es ist das Produkt vom Schwächeln von den anderen, oder, dass sie dort oben sind.
Ja, das auch, aber eben, dass Bayern Meister wird, also da kann man eigentlich jetzt schon davon ausgehen.
Ja, ich persönlich möchte das jetzt noch nicht verschreien, dass Bayern da durchzieht, aber es ist sehr wahrscheinlich, ja, dass man...
Also, wenn Bayern 6 Punkte Vorsprung hat, plus wie immer das bessere Torverhältnis, und zwar bei weitem ein besseres Torverhältnis, also sind das eigentlich schon wie 7 Punkte. Und du weißt ja, genau, wenn Bayern 7 Punkte Vorsprung hat, ist egal, wie viele Spiele es noch fehlen, dann ist die Sache gegessen. Also das... Da bin ich aber sicher, was ich jetzt sage.
Und darum also ich finde immer, eine Meisterschaft muss bis zum Schluss gespielt werden. Natürlich ist es nicht wie der Premier League, wo dann noch einer kann einbrechen kann, oder? Weil dort einfach noch 3-4 hinten dran am Hecheln sind und Lust haben, den Spitzenreiter quasi zu überholen, richtig Bock haben und Druck machen, oder? Das ist in der Bundesliga leider nie so. Ja? Außer das Team kommt wie Leverkusen letzte Saison und marschiert einfach durch und gibt fast keine Punkte ab, oder? Ja. Das hat es ja auch schon gegeben. Also Dortmund hat das ja auch schon vor 13, 14 Jahren dann auch geschafft, oder? Dass sie einfach durchmarschiert sind von Bayern, oder?
Richtig, richtig.
Ja.
Ich würde sagen, darum könnte man eigentlich in eine Liga wechseln, wo es ein bisschen spannender ist oder gar sehr viel spannender ist.
Und Italien, oder?
Ja, richtig, ja, in Italien. Da hat man ja seit dem Wochenende zum ersten Mal in der Geschichte, ich sage jetzt mal an dem Zeitpunkt, also das heisst nicht am ersten oder am zweiten Spieltag, sondern im Dezember, ist Atalanta Bergamo an erster Stelle. Und das hat natürlich grosse Freude ausgelöst in der Stadt. Und mittlerweile hat es auch ganz viele Journalisten, die Atalanta wirklich zu den Top 3 zählen. In Italien, wo das ja könnte Meister werden.
Mhm, genau.
Hättest du da Freude, wenn Atalanta Meister wird?
Ich sowieso. Also ich bin ja auch ein grosser Verehrer geworden. Also natürlich erst die letzten Jahre. Vorher hat ja Atalanta keine grosse Bedeutung für mich, ehrlich gesagt. Also ich habe ihnen immer gerne zugeschaut, ja, natürlich. Aber ich war mehr so auf Seite von Napoli gewesen, ehrlich gesagt. Aber Atalanta hat es, ja, ich finde, sie spielen gut und mir gefällt das. Und ich find ja das schöne Spiel das Wichtigste, oder? Also eben genau wie sie spielen, habe ich auch versucht zu spielen, ich habe es nie geschafft. Aber natürlich, was wolltest du sagen?
Also man kann sagen, Atalanta spielt eigentlich auch den Fußball, wo Leipzig spielt. Also das heisst Tempo, Gegenstoss,
Ball. Ja, genau.
Pressing, Balleroberung, vertikal, mit Tempo, gute Stürmer. Was aber auch noch dazu kommt, eben, das hat ja das Spiel gegen Milan gezeigt. Sie haben ja mit zwei Standards dann schlussendlich das Spiel gewonnen. Das heisst, all die anderen Sachen haben gegen Milan nicht so richtig wollen funktionieren. Ich habe mir das Spiel mit Freude angeschaut. Es war wirklich so, die erste Halbzeit war ausgeglichen, kann man sagen.
Vielleicht also du meinst jetzt von Milan, oder?
Ja, Atalanta Milan am letzten Freitag. Und in der zweiten Halbzeit hast du also deutlich gemerkt, dass Milan eigentlich nur auf Zeit gespielt hat. Und permanent dann, auch wenn es der Bölle im Mittelfeld kam, hast du können wetten, dass der Bölle in 10 Sekunden wieder beim Goalie ist. Und das ist auch wirklich immer so gewesen. Und sie haben dann wirklich wieder das 1:1 über die Runde bringen und sind dann schlussendlich eben an einem Corner-Goal dann wieder gescheitert, wo übrigens auch der Lookman dann 2:1 geschossen hat. Aber ich weiß nicht, hast du die Zusammenfassung gesehen von dem Spiel?
Ja, habe ich. Ja. Aber nur kurz, nur ganz kurz, ja.
Also viel wichtiger, oder würde ich sagen, oder minimum.
Aber nur kurz so, eigentlich.
Minimum so spannend ist ja dann nach dem Spiel gewesen. Ich glaube, ich kann das auch gut beurteilen. Ich sage jetzt mal eben, es hat das erste Goal gegeben von Atalanta, wo man wirklich darüber diskutieren kann. Ob das jetzt regulär war oder nicht, weil der De Catellare, der das 1:0 schießt, quasi aufspringt nach einem Freistoß und reinköpft und nachdem das aber schon gesprungen ist, sich quasi am Verteidiger vorne an ihm, also er hat dann die Hand bei ihm auf der Schulter, beide. Und nutzt das dann quasi, um in der Luft den Ball reinzuköpfen. Wie gesagt, über das kann man diskutieren. Das sind auch die Experten nach dem Spiel 50-50 gewesen. Ich glaube, der Berami ist da noch im... Nein, stimmt nicht. Ein anderer Ex-Schweizer Nazi-Spieler ist im Studio gewesen, der Cemaili. Der Cemaili hat auch gefunden, er hätte das aberkannt, das Goal. Andere Experten hätten aber das Goal gegeben. Nichtsdestotrotz ist der Trainer von Milan nach dem Spiel vor Kameras und hat gesagt, er hätte schon eigentlich, wo er gewusst hat, dass der Schiedsrichter käme, hätte schon nicht mehr können schlafen. Er hätte also die Nacht vor dem Spiel nicht können schlafen, weil er gewusst hätte, dass der Schiedsrichter, La Penna heisst er, Spielleiter wird und eben er fände sowieso, Schiedsrichter hätte keinen Respekt gegenüber Milan, also er ist dann mit dieser Masche gekommen. Hat ein bisschen Mourinho spielen, aber ganz schlecht ausgeführt, weil einfach in dem Spiel das nicht hergegeben hat. Also, da hat es eben, wie gesagt, eine Szene gegeben, wo man halt
diskutieren. Das ist eine neue Redewendung, der Mourinho machen. Was heisst das?
Mourinho machen, das heisst so quasi eine Verschwörung die Schiedsrichter angreifen. Und
also die Umstände quasi beschuldigen, ja, genau. oder verantwortlich machen.
Das ist auch die Mannschaft nicht, sondern man ist Opfer da vom ganzen System. Und das ist also sehr schlecht übergekommen, weil eben das in dem Spiel einfach nicht hast können bringen. Es gibt so Spiel, wo vielleicht dann 4 Sachen gegen dich gepfiffen werden und dann kannst du als schlechter Verlierer kannst das dann probieren. Kommt auch schlecht an, aber ganz schlecht kommt es an, wenn das Spiel halt überhaupt nicht hergibt. Das heisst, Atalanta hat einfach verdient und probiert es zu gewinnen. Es war ein super Spiel gewesen, es war ein spannendes Spiel gewesen, es hat Tempo im Spiel gehabt, vor allem von Atalanta-Seite. Eben, wie gesagt, Milan hat das eher wollen verhindern. Aber eben das, was er nachher erzählt hat, das hat einfach überhaupt nicht Hand und Fuß. Und das soll vielleicht ein bisschen ablenken von dem, dass Milan einfach total am anderen performen ist in Italien. Eben, sie gehören nicht zu den 5 Clubs, die irgendwie Chance haben auf den Titel. Weil da haben wir eigentlich Atalanta, Napoli, Inter, Fiorentina und Lazio innerhalb von 4 Punkten. Du merkst, ich kann schon mal Juve jetzt nicht aufzählen, weil die haben dann eigentlich schon 4 Punkte Rückstand auf den 5. Rang. Und Milan ist sogar noch hinter Juve und hat mittlerweile auch schon 10 Punkte. Nein, 12 Punkte sogar Rückstand auf Atalanta. Also von dem Milan kann man eigentlich schon aus dem Titelrennen rausstreichen. Und eben, das war wahrscheinlich einfach ein Ablenkungsmanöver vom Trainer. Oder besser gesagt, ein versuchtes Ablenkungsmanöver. Ist dir eigentlich das Goal aufgefallen? Das 1:0, das ich erwähnt habe, vom De Catellare. Was hättest du als Schiedsrichter gemacht?
Ich hätte es vielleicht laufen lassen oder so, keine Ahnung.
Ja, weil,
ich muss sagen, wenn ich es nicht gesehen und ich habe einmal gelernt, ein Schiedsrichter muss so ein bisschen aus der Erfahrung raus so etwas quasi wie so, wenn es nicht sieht, halt einschätzen und dann, ja, wenn es nicht genau sieht oder der Linienrichter es nicht genau sieht, weiterlaufen lassen, keine Ahnung. Also, ja, ich weiß es nicht. Also,
das Problem ist einfach,
sehr weiterlaufen
lassen. Das Problem ist einfach, es gibt keine klaren Regelungen. Mittlerweile, eben einmal wird es so gemacht und einmal wird es so gemacht. Und das ist halt nicht im Sinn vom Fußball und auch nicht im Sinn von der Gerechtigkeit. Wie gesagt, ich hätte beides können verstehen. Hätte man es aber kennt, das Goal hätte ich es ein bisschen hart gefunden. Hätte man es gegeben, verstehe ich, dass das für Milan ein bisschen hart ist. Aber eben, das könnte man eigentlich alles einfach viel besser regeln. So quasi, ich sage jetzt mal so wie mit Exempel schaffen und sagen, eben, wir haben das Goal jetzt zum Beispiel, wo man könnte als Beispiel nehmen und sagen, wenn das eben so und so ist, dann ist das halt, dann ist das halt ein Stürmerfoul und dann kann man das Goal nicht zählen. Und so ist einfach jede Woche wieder Diskussionen, weil nächste Woche genau die gleiche Szene passiert und das Goal wird dann nicht geben. Dann sind wir wieder gleich. Ich habe das Gefühl, in der FIFA und UEFA hat Freude, dass wir eigentlich immer am Diskutieren sind. Weil es wäre eigentlich nicht so schwer, eine gewisse Einheitlichkeit in den Entscheid wenigstens probieren reinzubringen. Ja, trotz allem.
Also meinst du Eindeutigkeit, oder meinst du?
So ja, so Einigkeit. Also eben, dass man sagt, genau das gleiche wie beim Handspielen, da ist auch jede Woche einmal so und die gleiche Szene, die du letzte Woche gesehen hast, kann genau sein, dass diese Woche wieder genau anders gepfiffen wird. Auch von einem anderen Schiri, einem anderen Spiel, aber plus minus sieht die Szene genau gleich aus wie die von der letzten Woche. Also einmal so und das ist einfach. Also ich glaube, das könnte man wirklich besser im Griff bekommen, so Sachen. Mhm. Nichtsdestotrotz, eben wie gesagt, in Italien bleibt es spannend. Napoli hat die Führung müssen abgeben in der Tabelle, weil sie eben die Heime gegen Lazio 1-0 verloren haben. Was zwar ein bisschen überraschend war. Und was ja eigentlich eben ein bisschen speziell ist, ist, dass ja Napoli kein Europacup-Spiel hat. Das heisst, sie werden viel, viel weniger Spiel haben auch die Saison als all die anderen Mannschaften. Mhm. Und trotzdem, ja, sie sind eigentlich schwach, hat man das Gefühl, um wirklich bis am Schluss vorne dabei zu sein. Haben aber mit dem Conte so einen guten Trainer, der das wieder ein bisschen ausgleichen tut. Und darum ist das Schöne gegenüber der Bundesliga jetzt, um ein bisschen den Bogen wieder zu der Bundesliga oder den Vergleich zu der Bundesliga zu machen, zu Italien, haben im Moment Minimum 5 Klub eine Chance, um noch Meister zu werden. Und das macht es ja eigentlich wieder spannender. Ja, lieber Linus, eine Frage, die ich dir auch noch gerne würde stellen, ist dir irgendein schönes Goal aufgefallen an diesem Wochenende?
Am Wochenende?
Oder, ja.
Du willst mich jetzt auf irgendetwas wahrscheinlich aufmerksam machen, wo wahrscheinlich an mir vorbeigegangen ist. Also mir fällt jetzt kein wirklich super geiles Goal ein. Lookman haben wir schon gehabt, das ist aber Europa Cup.
Ja, das ist gestern gegen Real, das, was du gemeint hast.
Aber jetzt vielleicht ist das jetzt überlagert, vielleicht fällt mir nichts anders ein, weil ich jetzt schon wieder die neue Goal gesehen habe und vielleicht die besser gefunden habe. Hm?
Nein, also ich gebe dir so weit recht. Ich habe auch recht lange überlegen, habe ich eigentlich ein schönes Goal gesehen von diesen Match, die ich ein bisschen verfolgt habe. Muss ich sagen, da ist mir das 2-2 von Juventus noch in der letzten Minute, also gerade in der Nachspielzeit gegen Bologna. Das war das Goal vom Bangula von Juve. Der schießt dann das 2-2 mit einem, ich würde sagen, mit so einem Schlenzer aus 17 Meter, wo also recht schön ausgesehen hat. Das ist für mich eigentlich das Goal von der Woche gewesen. Von der Schönheit, die ich so ein bisschen festgestellt habe.
Ja.
Aber sonst gebe ich dir recht, es hat Überraschungen gegeben an diesem Wochenende, wie es oftmals geht. Also zum Beispiel das Betis Barcelona 2-2. Da hat sich Real gefreut, wo dann mit dem Auswärtssieg bei Girona dann recht wieder an Barcelona können ankommen und durch das dann eigentlich ein Spiel weniger haben, so, sozusagen fast schon wieder auch Barca den ersten Platz streitig macht. Also dort läuft alles auf den Zweikampf raus und Barcelona hat vor ein paar Wochen noch ein schönes Polster gehabt und das haben sie aber mittlerweile ein bisschen abgegeben. Und ja. Linus?
Ja. Haben wir die Sache jetzt abgehakt, die Liga, die nationale? Oder,
ja, doch, ich würde sagen, du hast noch ein bisschen Spanien.
Bis hier, du noch vergessen
ich weiß aber, du verfolgst auch noch die zweite Bundesliga in Deutschland. Und,
ja, dazu habe ich am Anfang, eingangs, haben wir schon etwas gesagt, oder? Ich habe etwas gesagt, genau.
Hast du nicht noch etwas erwähnt, dass in Köln oder mit Köln irgendetwas Spannendes los ist?
Köln. Ja, da müsste ich jetzt aber nochmal zurück überlegen, wie die gespielt haben. Hast du das noch im Kopf gerade, wie das ausgegangen ist? Ich müsste schnell nachschauen, weil.
Ja,
in Köln ist mir etwas anderes aufgefallen. Genau, warte schnell.
Etwas ist es, wie du hast mir das erwähnt.
Tun wir schnell nochmal schauen. Ja, Köln, warte schnell. Irgendetwas ist mir da aufgefallen, genau. Aber ich muss schnell meine Notizen schauen. Ich mache mir auch Notizen, damit wir da ein bisschen drauf umhacken. Genau, Köln, ja gut. Also Köln ist jetzt speziell gewesen, dass die sich irgendwie so durchwurschteln und gegen Jan Regensburg eigentlich, ja, so einen Arbeitssieg da irgendwie durchziehen, oder? Und ich finde es ein bisschen bedenklich, dass die nicht ambitionierter sind, aber sind auf dem sechsten Platz. He? Sind
Platz, aber nur zwei Punkte
umgeschlagen, haben vier Ball. Sind, ja, aber sie sind irgendwie so, ja, ich habe das Gefühl, sie spielen solid, aber irgendwie, das ist es, oder? Also,
ja, aber eben, sie haben eigentlich.
Ah, jetzt! Nein, jetzt ist es mir eingefallen, endlich. Ich glaube, ich habe zu viel geschafft die letzten Tage. Es hat wieder so einen scheiß verdammten hohen Handelfmeter gegeben. Das ist es gewesen, genau.
Okay. Erzähl.
Also, ein Bröger ist irgendwie der Ball irgendwie an die Hand gesprungen aus kurzer Distanz, oder? Und es ist ja 11 Meter gepfiffen worden, oder? Also in der 19. Minute hat es
nachgekommen. Er ist dann aber verschossen worden, der Elfmeter.
Ja, und ist verschossen worden. Und ich denke, zum Glück. Ah. Ja, genau, zum Glück hat das Goal nicht passiert, oder? Also wie so ausgleichende Gerechtigkeit, oder? Für die Fehlentscheidung, dass das dann nicht zum Einschlag geführt hat und zum Rückstand, oder? So früh im Spiel, oder?
Das ist eigentlich unglaublich. Aber man diskutiert jetzt schon so lange an dieser Sache herum und es wird nicht besser. Eben, mit diesen Elfmetern kannst du eigentlich jedes Spiel in die richtige Bahn lenken, wenn du das so willst. Und es ist einfach eben willkürlich, was für Elfmeter das damit da eben mit dem Handspiel können. Also mittlerweile erkennt man ja immer wie Stürmer, die ja gezielt einfach auf den Arm schiessen vom Verteidiger.
Ja, aber das diskutieren wir schon mehrere Jahre, gell? Also quasi wir als Stürmer drauf konditioniert, dass sie doch mal sollen versuchen, irgendwie halbhöches Bälleli irgendwie auf den Gegner zu spielen, dass der möglicherweise irgendwie am Händli oder am Schulterli noch hängen bleibt irgendwie. Oder im besten Fall macht der Verteidiger einen Ausfallschritt und dann sieht es aus, als ob die Hand zum Ball geht.
Ja, richtig. Eben, man kann sie dann wieder so zurechtbügen, wie man will. Die Mechanismen funktionieren ja auch, dass du eigentlich bei jeder Szene dann als Schiedsrichter so oder so kannst argumentieren und höchst selten dann nicht daraus rauskommst. Und das sind ja genau die Sachen, die uns ja nicht gefallen, am modernen Fußball.
Genau.
Ja,
hast du die italienische Liga verfolgt noch? Zweite Liga? Wir sind jetzt in der zweiten Liga, oder? Also Rubrik zweite Liga Italien.
Ein bisschen unverändert. Wir haben da drei Teams an der Spitze. Und zwar ist das Sassuolo, Pisa und Spezia, wo auch schon ein bisschen ein Poster haben gegenüber den nächsten Verfolgern. Also von dem her hat sich dort nicht viel verändert. Es ist eine Liga mit ganz viel Unentschieden, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Und was aber dort war, ist, dass Sampdoria schon zum zweiten Mal den Trainer wechselt. Die sind also ziemlich unten. Die sind auf 15. Stelle. Kannst du dir vorstellen, der 18. bis zum 20. stieg direkt ab. Und von dem her sind die unzufrieden. Haben jetzt also den Sotil, nachdem der Sotil schon wieder Pirlo gekommen während der Saison. Pirlo, Sotil werden jetzt also schon den dritten Trainer installieren. Und wenn man sich vorstellt, dass erst 16 Spiele absolviert haben, dann ist das relativ schlecht. Also meine Freunde von Bari, die haben noch 1-0 gewonnen im Spitzenspiel gegen Cesena. Spitzenspiel, weil beide so in der Playoff-Rang sind und mittlerweile ist Bari auf vierter Stelle, was eigentlich ein bisschen über den Erwartungen ist, wo man anfangs gesagt hat, mal schauen, ob sie sich da halten können. Und sie werden jetzt gerade das nächste Spiel gegen den zweiten haben, auswärts gegen Pisa am Freitag. Und ja, somit wäre sowieso mein Vorschlag. Wir sind auch schon bald eine Stunde unterwegs, Linus.
Ja, das ist so.
Ein bisschen auf den Ausblick kämpft für das nächste Wochenende. Was uns da
ich habe noch ein Thema, ganz kurz. Wir haben ja in unserer Sendung da, in unserem Podcast, haben wir noch nie so richtig über die zweite Liga in England geredet. Und ich tue mich auch sehr stark begrenzen da. Wir haben so, ich sage mal, 4 Mannschaften, die sich ein bisschen abgesetzt haben, 5 Mannschaften meinetwegen. Und es sind ja letzte Saison Sheffield United, Burnley und, lass mich nicht lügen, das berühmte Luton, also ein Team, wo man...
Die vom Flughafen.
Ja, die vom Flughafen, genau. Nördlich von London, wo gerade in unmittelbarer Nähe zum Arsenal ihres Trainingsgelände haben übrigens.
Okay.
Die sind ja abgestiegen gewesen und Sheffield United und Burnley sind wieder oben dran, zusammen mit. Und jetzt raten mal, wer an der Spitze ist. Also zweiter ist Sheffield United, dritter ist Burnley.
Die Championship in England.
Musst jetzt nicht schauen, musst raten.
Nein, ich rate, ich überlege. Ja,
ich will... Also es gibt drei Teams, da kannst du entscheiden, wer es ist.
Gerne, ja.
Ist es Middlesbrough,
nein.
Watford oder Leeds?
Ich wäre jetzt sehr geneigt, Leeds zu nennen.
Ja, Leeds. Und jetzt, wer ist Trainer bei Leeds?
Ich habe es jetzt nicht mehr so verfolgt. Ich habe keine Ahnung. Aber in dem Fall jemand, den man kennt.
Ja, ein deutscher Trainer ist dort.
Ein deutscher Trainer? Leeds.
Ich gebe den Verein, wo er trainiert hat schon.
Okay.
Ich meine, er war Trainer bei Huddersfield Town.
Okay, dann weiß ich wer.
Und bei Gladbach.
Ja. Der Wagner.
Nein, ich habe es falsch gesagt. Ist er bei Norwich Trainer gewesen, vielleicht? Ich weiß es nicht, ich bin nicht mehr sicher.
Bei Norwich? Ja,
wunderbar.
Ist
aber
nicht der Wagner?
Nein, aber du bist näher dran. Ich finde es gut, dass du den Wagner gesagt hast, weil der ist entlassen worden, jetzt gerade. Vor kurzem.
Leeds, ein deutscher Trainer. Also, welcher Verein hat der schon trainiert? Würdest du sagen? Und in Deutschland, welcher Verein?
Gladbach ist der letzte war Gladbach gewesen. Und ich kenne ihn sogar persönlich, weil er mit mir zusammen quasi gleicher Zeit studiert hat in Paderborn.
Ah, interessant. Gladbach-Trainer.
Und ich habe es nicht gewusst im Fall. Ich habe es nicht gewusst, bis ich mal im Fernsehen gesehen habe und dann habe ich ihn wiedererkannt.
Das ist eine spannende Geschichte, aber nein, muss man helfen, kommt mir nicht in den Sinn.
Das ist der mit dem Narbengesicht, der Daniel Farke.
Ah, der Daniel Farke. Ja, ein cooler Typ.
Ja.
cooler Typ, ja, stimmt.
Ja, der ist jetzt Poliz.
Ja, der wo ja. Immer gesagt hat, der hat ja viele eine schöne Stimme, die überhaupt nicht zum Gesicht passt. So eine sanfte Stimme hat er. Ja. Nein, finde ich cool, ist er an erster Stelle mit Leeds.
Genau, und jetzt hören wir mal, der hat 75 Spiele mit Leeds schon gemacht. Der ist also seit dem 4.7.2023 dort. Im Premiership haben sie ja ganz viele Spiele. Du weißt, die Liga ist relativ aufgebläht, oder?
Okay.
Und er hat einen Punkt pro Spielschnitt von 1,89.
Sehr gut.
Und er hat einen Vertrag bis 30.06.2027. Einen langfristigen Vertrag mit Leeds abgeschlossen.
Sehr gut. Ja, an der ersten Stelle, das heisst, nächstes Jahr könnte man vielleicht die Premier League wieder sehen. Das wäre ja auch noch cool.
Ja, ich würde dann sogar nach Leeds fahren, mal ins Stadion. Dort habe ich immer schon wollen.
Ja, ich im Fall auch. Die heisst etwas mit Road, oder?
Ja, genau. Ich weiss es gar nicht auswendig.
Und dann immer ein Lied, das am Anfang bringt, bei jedem Spiel.
Ja.
Ich weiss, also ich habe mal so eine Serie gesehen, so ähnlich wie All or Nothing, was es ja gibt, von verschiedenen Vereinen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich mal eine gesehen habe über Leeds. Und ja, also ich wäre dabei, mal auf England ein Leeds spielen. Das wäre jetzt auch wirklich eine coole Idee. Weil das sind doch genau
die ich habe nachgeschaut jetzt in der Zwischenzeit. Allen Road, ganz ein bekannter Name.
Eben, gell.
Gut, genau. Dass du nachgeschaut hast. Das wäre wirklich toll.
Ja, finde ich eine super Idee, finde ich auch mega cool. Das sind doch eben genau die Geschichten, wo unser Podcast auch ein bisschen ausmachen sollen, dass du quasi mal mit, oder besser gesagt, dass der Farke mal mit dir hat dürfen studieren.
Er ist einfach ich kenne ihn einfach so flüchtig, oder? Ich habe auch schon mit dem Greg gehabt, das ist ja über 20 Jahre her, vor über 20 Jahren, oder?
Nein, wie gesagt, ganz eine tolle Geschichte, ja. Finde ich cool, wenn du ja in dem Fall sowieso, das ist ein Grund mehr, um die zweite englische Liga im Auge zu halten. Ich will jetzt auch Leeds gerade ein bisschen meine Favoriten aufnehmen und ein bisschen schauen, wie das so läuft. Und die ist ja noch nicht so lange, dass die abgestiegen sind.
Ja, und sie sind ja in den letzten Jahren schon ein bisschen eine Fahrstuhlmannschaft gewesen, genau. Oder? Leider.
Haben auch einen italienischen Eigentümer gehabt, irgendeinen Finanzmensch aus Mailand, wo dann aber den Club weiterverkauft hat, wenn ich mich richtig mal erinnere.
Also, haben Sie jetzt gehört, jetzt nicht irgendein Ägypter oder irgendetwas?
Ja, wie gesagt, weiterverkauft, von dem her gut möglich. Aber werden wir
doch. Mexikaner vielleicht, ich weiß, irgendetwas ist dort ja speziell.
Kann sein, aber in dem Fall Leeds werden wir in Zukunft auch ein bisschen das Auge draufheben. Wohl, ja. Finde ich cool, dass du das noch eingeschoben hast, Linus.
Gerne.
Darum würde ich trotzdem vorschlagen, dass wir ein bisschen zum Schluss kommen mit dem
Ausblick. Ja, logisch. Also, ich wollte dich jetzt nur abhalten, weil ich natürlich keine Lust habe, die Folge enden zu lassen. Nein. Ich wollte einfach dem einen Platz geben und eben auf das hinweisen, auf den Fakt, oder? Dass wir auch wieder, oder nein, dass wir anfangen, dort auch noch ein bisschen zu verfolgen, weil gilt das Gleiche wie in Italien. Die ersten zwei gehen rauf und der dritte wird aus den ersten vier ausgemacht, oder? Ja. Haben Sie richtig im Kopf für Italien?
In Italien sind es 8, also
besser gesagt, direkt. In England sind es ja 6 Mannschaften, die ersten 2 gehen rauf und 3 bis 6 spielen untereinander das Halbfinale, das Finale und der Sieger von dem Playoff ist dann der dritte Aufstieg. In Italien sogar 8, hast du jetzt gesagt, genau.
Und in England sind die Spiele alle im Wembley sozusagen wie am gleichen Wochenende, irgend so etwas in Erinnerung.
Turnierformat, genau.
Ja, macht dann
noch spannend. Genau.
Mal ein bisschen chronologisch, vielleicht so Freitag bis eventuell sogar bis Montag, wenn ich da ein bisschen schaue, was so für Spiel uns erwartet, würde ich sagen, am Freitag ist zum Beispiel das Freiburg gegen Wolfsburg. Und da würde ich vielleicht gerade mal dich einfach bitten, einen Tipp abzugeben, Linus, einfach so spontan.
Wolfsburg
spielt aber auswärts.
Was? Wer spielt auswärts?
Wolfsburg in Freiburg.
Ja, er kommt drunter. Freiburg wird 3-1 gewinnen.
Gut. Dann hätten wir am Samstag. Mainz, Bayern München.
Mainz ist heimstark. Ob es schafft, Bayern Express irgendwie zu bremsen oder so, durch vielleicht irgendwie Konterfußball müsste spielen. Und zwar schnell, sehr schnell umschalten. Ist die Frage, vielleicht schaffen sie es.
Bayern kommt ja dann von der Champions League.
Ich sage, in Mainz sagst du, oder?
Ja.
2-3 für Bayern. Also 3-2, also eben 2-3, Mainz 2, Bayern 3.
Okay, nächstes Spiel, Abendspiel am Samstagabend in der Bundesliga, St. Pauli Werder Bremen, das Nordderby.
Also St. Pauli wird so etwas von verlieren dort. Werder wird über sie drüber brausen.
0-2. 0-2, gut, ist notiert. Dann Arsenal-Everton in England.
Ja gut, also das ist ja eine eindeutige Sache, würde ich sagen, 3-0.
Gut, wie gesagt, ich tue da nicht jedes Spiel.
Wir wissen ja, dass beim Sturm ihres Stadion überflutet worden ist. Everton ist ja ein Stadtteilverein von Liverpool.
Richtig.
Das heisst, die haben jetzt gar keine Ernstkraft gehabt. Zwei Wochen ohne Spiel, so, die werden wahrscheinlich grusig ablosen gegen Arsenal.
Da sehe ich ein ganz spannendes Spiel in Madrid, das Derby. Das Madrider Derby, Rayo Vallecano gegen Real Madrid.
Ja, das ist ja klar. Oder Rayo hat ja nichts zu melden. Die sind sind ein bisschen nicht so in Form, habe ich das Gefühl. 1-3.
Gut. Dann am Sonntag in der Bundesliga, wir haben ja ein bisschen darüber geredet, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, darum würde ich das Spiel sowieso ein bisschen im Auge behalten. Aber was denkst du, wie könnte das Spiel enden?
Eintracht Frankfurt fängt die vom Platz. 3-1.
3-1. Mhm. Dann gehen wir nochmal, wir sind ja immer noch am Sonntag, in Manchester haben wir das Derby, Manchester City, Manchester United.
Manchester City, Manchester United. Ich glaube, City holt sich ein Erfolgserlebnis und gewinnt 1-0.
Ja, spannend. Und dann zum Abschluss am Montag Lazio Rom gegen Inter.
Ui. 2-2.
2-2. Gut.
Aber du musst jetzt deine Tipps natürlich auch dazu schreiben, gell? Also... Du kannst es jetzt für dich behalten und dann können wir nachher den Check machen. Also Gut. Du musst jetzt nicht sagen, was du tippst, du darfst.
Gut, können wir so machen und dann können wir es nächste Woche schnell anschauen. Und
du kannst natürlich jetzt heimlich da, dass die so zurechtlegen, dass du nachher kannst sagen, dass alle euch richtig tippt hast. Kann du natürlich dann niemand nachweisen, dass du das nicht gemacht hast.
Genau. Wie wir schon erwähnt haben, wir spielen auch Tennis und den könnte man ja auch immer beschissen und sagen, der Böller sei im Out gewesen. Machen wir ja genau. Auch nicht.
Nein, denke nicht. Also das haben wir, glaube ich, einen guten Weg gefunden. Also manchmal können wir es, glaube ich, beide nicht einschätzen, weil wir zu blind sind.
Und dann machen wir es, wie es der Wahr auch müsste machen, wenn man es nicht anders sieht, dann spielt man einfach weiter.
Genau. Oder eben nicht und hat dann einen Punkt verloren.
Genau. Ja. Ja, Linus, dann würde ich sagen, das wäre es für diese Woche.
Ja, das ist gut so, ja. Dann würden wir damit abschliessen.
Hat Spass gemacht. Und,